Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisanz. Und heute wird's ganz brisant, denn Ole ist auch wieder mit dabei.
Ja, hallo aus Stollhamm. Ja. Ja. Allianz Brisanz, Folge, wo sind wir mittlerweile? 9? Oder ist es
noch,
schon?
Wir sind noch nicht zweistellig. Also wir noch sind nicht. 9 Punkte auf dem Konto.
Das jede Woche ein Punkt, schaffen wir den Klassenerhalt am Ende der 34.
Ja. Mehr als unsere Vereine wahrscheinlich.
Ja, das wird auch, glaube ich, nicht so ganz schwierig sein. Naja, abwarten. Ja.
Abwarten.
Ja. Was ist passiert? Was liegt an? Heute eigentlich ganz einfache kleine Folge, oder?
Oh, so ein kleiner Shot zwischendurch.
Ja, nichts Großes, nichts Ganzes, nichts Halbes.
Fisch, nicht Fleisch. Wir labern einfach mal drauf los.
Fangen wir im Unterhaus an. Letztes Mal war es ja eher Werder-lastig in den letzten Wochen, in den letzten 2 Wochen, glaube ich.
Ja, das kann auch gerne so bleiben.
Willst du etwa nicht über den HSV mit mir reden?
Jo, was gibt's da zu reden? Im Grunde genommen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, es gab da so einen gewissen Trend, hat sich einfach fortgesetzt. Und ich glaube auch, dass diese ganze ewig lange Pause und dann dieses Montagsspiel und dass der Rhythmus einfach weg ist. Ne, die waren wirklich im Tritt, kann man sagen. Und dann kam das mit der Länderspielpause, dann kam schon diese 2 Unentschieden und man merkte schon, so ein bisschen ist Sand im Getriebe drin. Und ich habe es ja schon fast geahnt. Ne? Und diese Selbstverständlichkeit so am Anfang dieser 5 Siege, die ist fürs Erste weg. Jetzt ist eben die Frage, wie fangen die das Ganze auf? Und ja, ich denke, Tune ist jetzt wirklich tatsächlich mal gefordert. Und ich bin gespannt, wie er das so anstellen wird. Hast du das Spiel denn gesehen gegen den VfL Bochum?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen. Es war jetzt nicht, schön. Also das war es bei aller Liebe nicht. Es war ein schwieriges Spiel in der ersten Halbzeit, was ich sehen konnte. Den Rest habe ich mir dann in den Highlights tatsächlich angesehen. Es war halt so ein Spiel, wo man merkt, mit welchen Gegnern sich der HSV dann wahrscheinlich diese Saison schwer tun wird.
Genau.
Und die Retourkutsche gab es ja dann. Ich will jetzt nicht sagen Hochmut beim HSV, aber ich glaube, die gute Laune ist jetzt etwas getrübt, oder wie sieht das aus?
Ja, ich war ja sowieso noch nie so richtig euphorisch. Also das bin ich.
Aber im allgemeinen Fanlager jetzt.
Das im ist allgemeinen ja, Fan. Ja, das gibt so, geht, also wenn ich das so verfolge bei Twitter oder ich weiß nicht wo, ist das eigentlich schon durchaus so, dass die meisten das inzwischen auch sehr realistisch einschätzen. Also so es gibt halt die jetzt immer noch schreiben, so, ach, regt euch doch nicht auf, wir sind immer noch an der Tabellenspitze. Da sage ich immer, das ist völlig falsche Einstellung. Das ist eben genau das, diese Selbstzufriedenheit, die uns permanent eigentlich immer wieder so ein bisschen, vor die Füße gefallen ist. Das ist eben der Punkt, der mich eben so diese unprofessionelle Haltung, sage ich mal, auch beim Pokalspiel und so weiter und so fort. Also ich finde, man muss das Leben, die Bayern ja im Grunde genommen vor, in jedes Spiel gehen mit diesem absoluten Siegeswillen. Wir wollen das jetzt hier packen, egal wie. Und das ist eben, das fehlt mir halt und das fehlt mir schon seit langem und das kommt jetzt wieder so ein bisschen zu tragen und man muss natürlich viele Dinge jetzt hier beachten bei dem Spiel, also Bochum hat es wirklich gut gemacht, die haben gut gespielt. Fangen wir mal ein bisschen an reinzugehen. Es war eigentlich ziemlich ausgeglichen, fand ich mal wieder. Es war jetzt gar nicht so ein großes Übergewicht für eine Seite mal wieder. Aber man merkt, dass der HSV sehr fahrig spielte und nicht so zielgerichtet wie sonst. Passspiel war nicht so wie sonst. Und das mit Jatta hat sich auch irgendwie nicht so richtig als glücklicher Griff herausgestellt. dann ist Leisner drin. Leisner spielt eigentlich relativ stabil und konstant. Trotzdem frage ich mich, was ist eigentlich mit Ambrosius los? Der hat ja wirklich super gespielt und es spielt jetzt im Moment keine Rolle. Und das finde ich ein bisschen schade. Jetzt wird ja auch schon spekuliert, bleibt er überhaupt beim HSV? Würde ich sehr schade finden. Also der hat wirklich Potenzial in meinen Augen. Aber an Leisner lag es nun wirklich nicht.
Ambrosius jetzt, oder?
Ambrosius, ja. Aber an Leisner lag das jetzt nun wirklich nicht in den letzten beiden Spielen, dass der HSV verloren hat. Also der geht eigentlich noch voran, muss ich sagen. Und 0-1 durch einen Elfmeter, vorher schon Fehlpass Hand, glaube ich, der auch, ich muss ja sagen, ich sehe ihn ja immer wirklich konstruktiv. Ich bin nicht ein Bäscher oder so oder finde den schlimm oder schlecht, wie ja viele HSVer den ja wirklich verteufeln. Aber in dem Spiel muss man wirklich ganz ehrlich sagen, das war wirklich nicht sein Spiel und Fehlpass, dann gab es einen Fehlpass sage ich schon, gab einen Freistoß, ne? Genau, Freistoß und dann in die Schnittstelle rein, dann hat man nicht aufgepasst, dann kam Ulreich und dann lässt sich natürlich Tesche ganz geschickt fallen. Also ich meine, es ist eigentlich, heutzutage wird das gepfiffen, aber wenn du dir das anguckst, ne, das ist im Grunde genommen...
Tut schon weh, ne?
Ja, und da war mir schon klar, das Ding sitzt jetzt, das saß dann auch, 1-0, ja... Und so ging man in die Pause. Nach der Pause ging das, tröpfelte das eigentlich so weiter. Eine richtig, sag ich mal, starke Druckphase habe ich nicht gesehen. Mehr oder weniger dann hat Hand dann wieder sein Ding da wieder gut gemacht, indem er dann gefoult wurde im Strafraum. dann gab es einen Foul-Elfmeter und Terodde ganz souverän.
Eiskalt wie er
ist. Netzt wieder ein.
Wie viele Saisontore hat er jetzt?
Ich glaube 9, ne? 9, glaube ich. Schnappt sich die Pille sofort und rennt wieder zum Anstoßpunkt und will das Spiel unbedingt gewinnen, was ich total super finde. Also
na, absolut. Aber im Endeffekt ist es ja dann so gewesen, dass ihr euch noch zwei Dinger kassiert habt. Und genau. Dann muss man sich ja nun fragen, Terodde ist ja nun mal so ein Leader, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber jetzt schon dieser absolute Leader in der Mannschaft ist, das lässt sich natürlich jetzt von außen nicht so großartig sagen, aber es ist ja nun mal ein Spielertyp, der vorangeht, hat er ja dann auch nach dem Tor gemacht, er hat seine Aufgabe,
der hat sein Ding, also das ist es, ne? Also der steht 60 Minuten, 70 Minuten rum, man sieht ihn überhaupt nicht und dann ist er aber da, weil man ihn braucht und das ist halt das ist der Stürmer, den wir immer gebraucht haben. So, das ist genau das Ding. Der haut das Ding eben dann rein und dann ist es das auch, ne? Und der will unbedingt gewinnen. Das siehst du halt in jeder Sekunde. Und das sehe ich bei vielen eben anderen eben nicht so richtig. Und wenn ich dann so sehe, dass wie das Spiel so verläuft und wenn du merkst, da geht heute nicht viel, ne? Dann frage ich mich eben auch, ja, da muss man das eben vielleicht mal 1-1 auch mal runterspielen. Ist zwar beschissen, dann hast du wieder ein Unentschieden mehr, aber besser als dann immer, sag ich mal, dann noch einen zu fangen und so kam es dann ja auch, ne? Es ging eigentlich nochmal so 10 Minuten, dann wurde HSV so ein bisschen besser, aber dann kam natürlich, das muss man natürlich auch mal jetzt mal klar sagen, das ist ein Traumtor, ne, von Blum da.
Ja, das war also schon echt stark gemacht.
Also
den machst du, glaube ich, auch nur einmal in deinem Leben.
Genau, also und, das top getroffen, die Pille, ne? Ulreich, keine Chance, also wirklich,
selbst da kann man ja Ulreich keine großen Vorwürfe meines Erachtens machen, denn großartig falsch stehen tut er in dem Augenblick dann leider nicht. Es ist einfach gerade dann wirklich dieser eine Funken Genialität von Blumen und dann sitzt das Ding tatsächlich, ne?
Genau, und dann muss man eigentlich sagen, dass da war es irgendwie so ein bisschen gelaufen. Eigentlich hätte dann nochmal so ein Aufbäumen kommen können, wie nach dem Spiel das Derby gegen Pauli, ne, da war es ja nochmal so, da sind sie nochmal sofort dann wieder gekommen, haben das 2-2 gemacht, aber hier hat man schon gemerkt, da ist irgendwie die Luft raus und dann kam ja noch dieses Ganvola-Tor von, nee, Quatsch, wie hieß er?
Chipsar.
Ja, genau. Das war ja wirklich ein Gurkentor, ne, aber...
Ja. Gut, aber hast du Scheiße am Fuß und gerade dann in so einem Spiel war es dann
es reihte sich so ein bisschen ein und es war irgendwie so ein bisschen folgerichtig, dass das passiert, so habe ich das gesehen, also ich hätte zwar gehofft, dass sie, habe ich ja auch gesagt, glaube ich 2-1 getippt, aber ich war da ja auch schon so ein bisschen, ich habe da ja schon gesagt, also es kann also auch in die andere Richtung gehen. Und ja, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, dass das Testspiel dazwischen, das hat mir so ein bisschen dann nochmal die Augen geöffnet. Also wenn man sich das auch nochmal anguckt, kann ich nur empfehlen, bei YouTube die Reaktion von Tune nach dem Testspiel. Mhm. Ich weiß nicht, wie hieß der Gegner? Das war, kannst du googeln gleich mal. Das war irgendwie ein Zweitligist auch, ein skandinavischer. Ich
guck mal schnell.
Genau. Und wenn du da siehst, wie Tune nach dem Spiel reagiert, da muss eigentlich schon alles losgehen, so an Alarmglocken. So, das erinnert mich ein bisschen so an Hacking letzte Saison. Mhm. Wo er dann sagt, ja, wenn es denn so ist, dann spielen halt jetzt doch wieder die, die sonst auch spielen. Also so ein bisschen auch beleidigt, so, dass die anderen nichts gebracht haben. Die permanenten Stammplatz ja auch fordern, sind ja auch viele bei, die spielen möchten. Die hat er dann mal da reingebracht und die haben wohl nichts in dem Spiel so richtig auf die Kette bekommen. Und ja, das hat ihn so ziemlich auf die Palme gebracht. Und das, da hat man schon gemerkt, da ist irgendwie, ist tatsächlich irgendwas noch ein Wurm drin in der Mannschaft, ne? Und trotz dieser, deswegen kann ich diese Argumentation, wir sind Platz 1, Tabellenführer, regt euch doch nicht auf, nicht so ganz nachvollziehen, weil ich denke, da man muss schon immer dieses, man muss immer Vollgas geben, man muss immer sag ich mal, aktiviert sein, immer alles geben, und wenn man dann nur ein bisschen nachlässt, dann kommt eben genau das zustande, und dann muss man aufpassen, dass da nicht so eine Spirale rauskommt. Mhm. Und zwei Spiele mehr, ich sag mal, die spielen jetzt gegen Heidenheim, dann spielen sie gegen Hannover, das kann auch nach zwei Spieltagen dann schon ziemlich runtergehen. Sieht ganz anders aus.
Ja. Übrigens, der Gegner war Viborg FF, dänischer Zweitligist seines Zeichens.
Den sag ich doch, der dänischer Zeichen. Ja, haben sicherlich alles gegeben, aber das hätte ich mir vom HSV gewünscht.
Ja, jetzt hast du es ja im Prinzip schon selber angesprochen. Dieses Wochenende geht's gegen Heidenheim. Kommt eine Reaktion und man hat Wut im Bauch, oder ist der Schlendrian jetzt vollends drin und es geht in die Abwärtsspirale erstmal?
Ja, es ist im Grunde genommen, es ist eigentlich gut, dass Heidenheim kommt. Das ist jetzt wirklich die Probe schlechthin, kann man sagen. Also wenn man, für viele ist es natürlich nicht so lange her, wo man in Heidenheim den Aufstieg, den sicheren den sicheren Aufstieg verspielt hat. Ich erinnere.
Gegen wen das denn? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, in Heidenheim.
Ja, aber gegen wen? Das weiß ich ja gar nicht mehr.
Wie gegen wen? Hä? Willst du mich jetzt irritieren? In Heidenheim. Gegen Heidenheim.
Das hat man doch verdrängt, oder nicht?
Ja. Gut, ich erinnere an das Spiel Poyanpalo 1-0, dann 80. Minute oder 85., keine Ahnung, Ausgleich, und ich glaube 95. Minute oder so nochmal so ein Ding, 2-1, das war's. Also das Höllenspiel schlechthin, ich weiß noch, wie Leibold über die Bande gedrückt wurde, und das war's. Und im Grunde genommen war es das dann für die Saison auch. Und für viele ist das wahrscheinlich hoffentlich kein Déjà-vu am Wochenende. Heidenheim ist sicherlich komplett anders als letzte Saison. Man merkt es schon so ein bisschen, obwohl sie jetzt auch so sich so ein bisschen fangen, haben ja noch das 2-2 gemacht im letzten Spiel. Glaube ich, ganz zum Schluss. War das nicht sogar gegen wen war das denn? Der Mensch, ich habe heute schlecht.
Kiel meine ich.
Gegen Kiel, genau. Ja.
Kühlwetter hat dann da innerhalb von wenigen Minuten das Spiel gedreht. Auge Wahl sieht dann noch rote Karte, und das war ein ganz schöner Krimi.
Und wenn man sieht, wie die Mannschaft von Schmidt, der stellt die ja immer super ein, da muss man schon Vollgas geben. Das wird nicht einfach, und ich sag mal, das ist so ein Spiel. Und Neururer hat das, glaube ich, im Interview auch gesagt, da geht es jetzt darum, in welche Richtung geht es jetzt beim HSV? Geht das jetzt, bleibt das jetzt oben, oder wird das wieder so ein Hin und Her und nicht so richtig, und kann man sich fangen? Das ist eben jetzt die Frage. Und insofern ist es vielleicht gut, dass jetzt tatsächlich so ein Gegner kommt und jetzt nicht keine Ahnung, Braunschweig oder keine Ahnung, Sandhausen oder so. Ne? Also insofern, das ist tatsächlich eine Probe, würde ich sagen, auch wenn die viele Spieler verloren haben. Dorsch, glaube ich, auch. Ne?
Dorsch ist gegangen.
Genau.
Vorne, der eine Stürmer ist auch Richtung Genk gegangen. Ah, wie hieß er noch?
Ja, du musst das doch wissen. Du kennst doch Heidenheim ganz gut.
da war doch auch was bei Dreh. Das habe ich leider auch verdrängt.
Ja, insofern abwarten. Also ich will jetzt, deswegen, ich bin auch völlig unsicher, was ein Tipp angeht oder so. Ich kann da wirklich nichts zu sagen. Das, wenn man jetzt der Logik nach, würde man sagen, verlieren sie wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich ja ist ein Unentschieden wahrscheinlich so wieder so ein 1-1, was dann irgendwie auch keine Aussagekraft hat, aber abwarten. Ne? Also gut, wir haben Terodde. Mal gucken, vielleicht haut der es ja nochmal um. Und dann haben wir dann Hannover vor der Brust. Ja, und dann sind wir schlauer.
Zwei schwere Spiele also für den HSV.
Richtig.
Die Hoffnung liegt so ein bisschen bei dir auf Terodde, sagst du tatsächlich.
Wenn man das so banal formulieren möchte, aber das ist zumindest derjenige, der am meisten Hoffnung macht. Mhm. Vielleicht noch Ulreich, obwohl der auch schon, ich sag mal so gut, ob Haya Fernandes die jetzt, ob der jetzt besser performt hätte, möchte ich mal bezweifeln. Also man merkt schon, der bringt Sicherheit rein ins Spiel und ja, ansonsten, ich kann auch teilweise nicht diese Aufstellung und Einwechslung nicht ganz nachvollziehen. Irgendwie wirkt das jetzt ein bisschen aktionistisch. Vier Spieler auf einmal reinzuhauen, die ganze Statik des Spiels so komplett zu verändern, das ist ja, macht er ja gerne, der Thion. Und dann auch jetzt den Naray rauszunehmen, den Ambrosius rauszunehmen, die eigentlich relativ, ja, eigentlich stabil gespielt haben, Säulen waren im Spiel. Jetzt spielen die im Moment gar keine Rolle. Das habe ich dann nicht ganz verstanden, ne? Dass man dann, ja gut, Jatta will auch sicherlich mal wieder spielen, aber das, der hat seine Aufstellung auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, fand ich jetzt in dem Spiel. Und ja, also muss man natürlich auch mal so ein bisschen vielleicht nochmal drauf achten, wie so die Aufstellungen sind und was da eingewechselt wird und wie es eingewechselt wird, ob das wirklich immer positiv ist. Am Anfang habe ich doch den Eindruck gehabt, er konnte durchaus auch in der Pause dann mal durch so gewisse Änderungen die Statik verändern. Aber im Moment sehe ich das noch nicht, sehe ich das zumindest jetzt in den letzten Spielen, sehe ich das ein bisschen kritischer. Aber gut, es ist auch ein Prozess, das sagt er ja selbst, ist ein Prozess und die Zeit muss man ihm jetzt auch mal geben und einfach mal schauen, was jetzt nächstes Wochenende kommt und dann sind wir wahrscheinlich schlauer.
Oder also ich sag mal so, selbst wenn sich jetzt der Schlendrian tatsächlich da eingenistet hat beim HSV, ist es doch besser, jetzt diese Tiefphase zu haben und dann eventuell ja so Richtung dieser obligatorischen Winterpause, die ja nur 2 Wochen dauert oder auch nur eine, keine Ahnung, dass man hinten raus dann halt wirklich die dicken Punkte dann holt, die dicken Fische in den 6 Punkte spielen und von daher sehe ich das eigentlich aus der Ferne gar nicht mal so als großes Risiko. Also, natürlich ist die Gefahr, dass man da nicht mehr rauskommt. Da haben wir das beste Beispiel auch aus dem Norden letzte Saison gehabt. Von daher, ja, es ist jetzt halt schwierig, aber ich glaube, mit Tune habt ihr da einen, der das Ruder rumreißen kann im richtigen Augenblick.
Ja, also der Zeitpunkt ist eigentlich ganz okay, also dass das jetzt passiert. Vielleicht schärft das auch nochmal die Sinne. Das ist meine Hoffnung, dass man dann jetzt wirklich Gas gibt, ne, und durchzieht, ne. Dass man einfach mal dieses Niveau, sage ich mal, diese Spannung, ja, Spannung kann man das eigentlich nennen, dass man die hochhält, ne. Dass es nicht diese Abfälle gibt, die gibt es beim HSV halt immer mal, also zwischendurch, wo du denkst so, ja, jetzt haben sie 2 Spiele gewonnen, jetzt können wir mal in den schönen Volkspark einwandern, ne? Sonne scheint, alles toll, super Rasen, jetzt lass uns mal so ganz gemächlich das mal runterspielen, die schaffen wir schon, so nach dem Motto. Das ist immer so dieser Punkt, wo ich denke so, und dann kommt immer die Niederlage, ne? Und das war jetzt gegen Bochum, hatte ich auch wieder so, im Prinzip konnte man das ja, das ist immer so, man ahnt es ja irgendwo schon so ein bisschen, ne, dass es so kommen kann, jetzt nur noch zwei Unentschieden und dann kommt es auch immer so und dass dieser Punkt, immer, dass die einmal so überraschen, Ja, jetzt geben sie erst recht Gas. So, sie sind auf Tabellenführer, haben noch kein Spiel verloren. Jetzt ziehen wir das mal richtig durch, so die Nummer. Mhm. Die haben irgendwie Angst vor der eigenen Courage, wie soll ich das nennen? So, das habe ich immer so dieses Gefühl. Ne? Das kommt immer so, dieses Drama-Moment muss dann doch kommen. Ne? Und das sind einfach keine normalen Niederlagen beim HSV. Das sind auch immer so Niederlagen, die so, ja, irgendwie so schon so, auch in der Presse dann, ne, das wird dann aufgegriffen und dann wird immer, das wird überhöht, das Ganze. Und was geht das jetzt schon wieder los beim HSV und so, ne? Das ist immer so ein bisschen mehr so, ne? Und das muss man einfach wissen, wenn man für diesen Verein spielt. Damit muss man klarkommen. Damit müssen die Spieler, da müssen eigentlich alle Verantwortlichen mit klarkommen. Deswegen kann ich nur, hoffe ich, dass man einfach ruhig bleibt, aber die Spannung im Team, die muss einfach, das muss brennen, ne? Das muss wirklich, die müssen, auch wenn es Heidenheim ist, die müssen daran denken, was haben die uns letzte Saison angetan da, ne, mit diesem Scheiß, ne? Denn jetzt müssen wir Vollgas geben, die müssen wir von der Platte fegen sozusagen. So eine Einstellung würde ich mir wünschen, von der ersten Sekunde an, wo du merkst, so hier, Leute, heute hier geht hier für euch nichts. Mhm. Das erlebe ich irgendwie immer noch zu selten. So, ne? Und die Qualität haben sie eindeutig. Das kann man einfach nicht von der Hand weisen, dass sie die Qualität, die haben die Spieler, die haben Terodde drin, die haben diese Leute, ne, und die können es einfach, ne, die müssen es einfach nur mal so richtig diese Körperspannung und dieses, das, und das, wenn du dir das Spiel gegen Bochum anguckst, dann merkst du eben so schon in der ersten Halbzeit, da ist eben diese Spannung einfach nicht da. Und das ist eben der Punkt, das würde ich mir mehr wünschen. So Signalwirkung, ne? Oder vielleicht auch einfach mal einen dazwischen hauen oder ich weiß nicht so, ne? So dieses, ich reiß jetzt mal alle mit.
Den Gyasuda-Effekt. Einfach mal
eben. Der hat aber ja eher ein unglückliches Auftreten, ja. Aber ich glaube, dazu ist auch alles gesagt. Also ich möchte auch gar nicht. Ich will einfach mal abwarten. Ich will mir die nächsten 2-3 Spiele mal angucken und dann denke ich, bin ich auch ein bisschen schlauer. Und ja, so viel zum HSV.
Aber ich lasse dich jetzt trotzdem nicht ohne eine kleine Prognose-Tipp hier gehen. Irgendwas muss jetzt von dir kommen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gegen Heidenheim. Verstand sagt 2-1 Heidenheim. Mhm.
Das HSV-Herz
sagt 2-1 HSV.
Ja.
Und wenn man realistisch ist, könnte man auch denken 1-1. Aber.
Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass. Du hast jetzt schon eigentlich alles großartig gesagt, was man zu dem Spiel sagen kann. Heidenheim hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen gefangen von der letzten Saison, beziehungsweise vom Ende der letzten Saison und den daraus resultierenden Abgängen. Die erste Reaktion kam jetzt dann, dass das also immer noch diese Mentalitätsmonster sein können, haben sie in Kiel bewiesen, ja, mit diesem Last-Minute-Lucky-Punch 2-2. Ja, es ist halt echt schwierig vorauszusagen. Es ist also, für mich ist es potenziell echt so ein Spiel, was spannend sein kann, aber absolutes 0-0-Spiel und im Endeffekt stehen beide Mannschaften da und können sich davon nicht großartig viel kaufen.
Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, was du da sagst.
Ein Punkt wärst du also im Endeffekt eigentlich gar nicht so unzufrieden mit.
Ja, ich sag ja, das war schon gegen Bochum genauso, wo du merkst, da geht heute nicht viel. Da muss man eben halt das Unentschieden mal mitnehmen. Ne? Das wirst du ja gleich selbst wahrscheinlich auch so sagen. Ich meine, wenn wir ja gleich auch bei Bremen drüber sprechen, dann nimmt man das halt einfach mit. Ne? Dann passiert nach unten und nach oben passiert nicht viel, aber es gibt eine gewisse Stabilität. Man kann immer noch sagen, der HSV hätte immer noch sagen können, Leute, guckt mal her, wir haben immer noch nicht verloren. So, ne? Das ist es eben so. Ne? Du merkst ja selbst, und im Grunde in dem Spiel hast du es nach 70 Minuten, 80 Minuten spätestens gemerkt, heute geht hier nicht sonderlich viel, Bochum ist stark, dann ist das eben halt mal so. Dann nimmt man das Unentschieden mit, fertig aus. Ne?
Ja. Ja, ich hatte schon gerade die ersten Wortspiele im Kopf gesammelt, wie man jetzt von Unentschieden auf Werder Bremen kommen kann. Ich glaube, einfacher geht's im Moment nicht. Ja, der HSV hat sich nicht mit rumbekleckert in der zweiten Liga. Werder Bremen hat aber Ja, und es tut schon eigentlich weh, sowas zu sagen, was Historisches geschafft. Nach 22 Pflichtspiel-Niederlagen gegen den großen FC Bayern aus München entführt man einen Punkt aus München, einen verdienten Punkt und das Gefühl, da war sogar mehr drin.
Pass auf, und das, jetzt kommt noch der Tusch. Ich mache jetzt einen Tusch rein.
Ja, mach einen Tusch rein.
Ja, den suche ich raus, den so nach dem, nach der Ausführung muss jetzt dieses Tada kommen.
Und jetzt und man hat diesen Punkt jetzt geholt und eigentlich, also ich spreche jetzt erstmal nur von mir, eigentlich müsste jetzt die Euphoriewelle so richtig nach oben gehen. Wäre da nicht dieses wunderschön anzusehende Freitagabendspiel im Weserstadion gegen den FC Köln gewesen, wo man auch 1-1 gespielt hat. Also es gibt eine ganz klare Ergebnisstruktur bei dem SV Werder Bremen. Es ist jetzt das, ich muss jetzt ungelogen einmal nachzählen, weil es mittlerweile so viele sind, das 1, 2, 3, 4, 5. 1-1 und auch das 5. 1-1 hintereinander. Man ist jetzt seit sage und schreibe 7 Spielen ungeschlagen, aber trotzdem fällt es einem schwer, sich da so richtig drüber, also fällt es mir schwer, sich da so persönlich richtig drüber zu freuen. A, es ist ein Punkt gegen Bayern, wo 3 drin gewesen wären, als jemand, der selber Fußball gespielt hat, der einen Ehrgeiz dann besitzen sollte auch. Und als einer, der auch nun mal ja selber 11 Leute regelmäßig auf den Platz schiebt, ist es dann nun mal so, dass 3 Punkte zu verteilen sind. Und es war das erste Mal gegen Bayern, dass es um 3 Punkte ging. Und es wären auch 3 Punkte für Werder mehr als drin gewesen. Es ist nicht passiert. 1-1 freue ich mich trotzdem drüber. Denn normalerweise, wenn du nach München fährst, ist es der Zahnarztbesuch. Also es tut dann richtig weh. Und dann hast du halt auch deine 6 Gegentore kassiert manchmal oder vielleicht auch 5 oder 7 oder was auch immer. Jetzt ist es ein Punkt und du hast ja 6 Tore im Prinzip gut in dieser Saison noch. Es ist halt schwierig, jetzt dann sich so wirklich darüber zu freuen. Grund für mich ist halt, dass man jetzt 5 Spiele auch ohne Sieg ist, auch wenn man 5 Spiele oder 7 Spiele ohne Niederlage dasteht. Es ist jetzt an der Zeit, dass bei Werder gezeigt wird, wohin es geht. Jetzt morgen gegen den VfL Wolfsburg, die jetzt auch gar nicht so eine schlechte Saison spielen. In den letzten 10 Spielen gab es, glaube ich, 4 Siege, 5 Unentschieden, 1 Niederlage. Die Niederlage war gegen AEK Athen um den Euroleague-Einzug. Ansonsten ist man dementsprechend auch eigentlich ganz gut gestartet in die Bundesliga-Saison, auch viele Unentschieden auf deren Seite. Nur schaffen die es dann doch regelmäßig dann mal dreifach zu punkten. Es ist also jetzt ziemlich schwierig abzuwägen und zu sehen, wo es für Werder hingeht. Wolfsburg ist ein schwieriges Pflaster. Aber kommen wir erstmal zum Bayern-Spiel. Daniel, hast du das Spiel gesehen? Komplett? Nur Konferenz oder nur Highlights? Was sagst du zu dem Spiel als HSV-Fan?
Erstmal war die Frage, für wen bin ich eigentlich hier? Nee, ich habe mir das echt tatsächlich neutral angeguckt und also im Grunde genommen, das, was ich dir da auch schon an dem Spieltag sagte, also im Grunde sehe ich das so, dass Werder da Punkte verschenkt hat. Also die waren mehr dran, die hatten mehr Biss als die Bayern. Die Bayern erschreckend passiv, genau. Also kenne ich die überhaupt nicht. Ich sagte schon im Vorfeld, ne? Also Länderspiel, vielleicht lässt das so ein bisschen, hinterlässt das doch bei dem einen oder anderen so ein bisschen Spuren. Das Hoffenheim-Spiel kennen wir auch noch alle. Also das ist tatsächlich ein anderes Bayern. Also man merkt so teilweise, gestern haben sie wieder 3-1 gewonnen, ne? Gegen Salzburg, ne? da merkst du halt, es ist mal so, ne? Es ist so eine richtig stringent ist das bei denen auch nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, du musst von Anfang an, da war diese Spannung, hast du gemerkt, die war da bei Werder. Die wollten irgendwas mitnehmen, die wollten für die Überraschung sorgen und das hast du halt von Anfang an gemerkt und die waren einfach näher dran am Tor, ne? Also das hast du einfach bei vielen Situationen gemerkt und also mit etwas mehr, ich sag mal, das Problem, was ich so immer so sehe, ist, dass die offensiv eben nicht
stark. Das war wieder
diese Abschlussschwäche.
Eine ganz große Katastrophe. Also wenn ich mal allein daran denke, was Sargent an Möglichkeiten hatte. Gut, er hat das 1-0 von Eggestein schön vorbereitet, hat sich da schön gegen Martinez durchgesetzt. Aber auch Rashica in der 47. Minute, also im Prinzip direkt nach Wiederanpfiff, hat er da die Chance auf das 2-0. Man kann dann sagen 2-0 und das Ding ist eigentlich irgendwie gegessen. Man kann aber auch sagen 2-0, jetzt dreht Bayern vielleicht dann doch noch sehr früh auf.
Ja.
In der zweiten Halbzeit. Aber im Endeffekt, glaube ich, hätte das zweite Tor dann auch ganz gut getan. Das hat dann allerdings bei Werder nicht dazu gereicht. Man hatte ungewohntermaßen viele Chancen gegen die Bayern. Also es waren verhältnismäßig immer noch relativ wenige, wo man jetzt sagen kann, ja, okay, im Endeffekt denke ich eigentlich, dass wir 2 Punkte verloren haben an Manuel Neuer. Der war
natürlich
überragend war. Also da kann man, glaube ich, nichts anderes sagen. Aber im Endeffekt, wie du sagst, man hat eher Punkte liegen lassen, als dass man einen Punkt mitgenommen hat. Und das ist halt schwierig, dann jetzt so dieses Gefühl, und da bin ich jetzt tatsächlich seit Samstag bei, dieses Gefühl irgendwie einordnen zu können. Also da tue ich mich echt schwer. Also es ist absolut geil, gegen Bayern endlich mal nicht verloren zu haben. Und auch wenn es jetzt nur ein lausiges 1-1 und das 5. in Folge ist. Aber es wäre Stand jetzt halt in der Saison vielleicht dann doch das ein oder andere mehr drin gewesen. Und von daher liegt es jetzt daran, mich morgen zu überzeugen. Es gibt jetzt viele Werder-Fans, die sagen, es gibt einen absoluten Aufwind. Man fegt jetzt auch Wolfsburg weg, wobei ich sagen muss, dass Wolfsburg jetzt garantiert kein Freilos ist. Wie gesagt, die haben eigentlich eine relativ gute Saison bis jetzt gespielt. Tabellenplatz 6, da stehst du nicht umsonst, auch wenn jetzt noch nicht mal 10 Spieltage absolviert sind, wir jetzt erst beim 9. sind. Aber ich glaube, das wird jetzt dann tatsächlich so dieser Gradmesser werden können. Und das kann dann zeigen, in welche Richtung es für Werder tatsächlich geht.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich denke, dass es hätte auch beim Bayern-Spiel andersrum laufen können, wenn du nämlich da relativ früh ein 1-0 schießt, dann drehen die Bayern erst recht auf. Das kennen wir ja so aus der Vergangenheit. Genau. Ne? Das ist mir so aufgefallen. Insofern haben die das dann nicht recht klug gespielt. Und die haben ja auch immer weitergemacht. Ne? Das war ja nicht so, dass die dann so, oh, jetzt führen wir, jetzt können wir aber hier, das, was du bei anderen Mannschaften halt immer siehst. Und dann hauen die nämlich also wirklich richtig zu. Ne? Und dann kommt dann meistens so ein 6-1 oder sowas raus. Ne? Und
das kennen wir ja noch aus der letzten Saison. Da haben wir auch 1-0 geführt. Ich glaube, irgendwie so Mitte 20. Minute. Und dann fängt man sich 6 Dinger.
Das wurde klug gespielt, und fand ich. Und dass man auch nach dem 1-1, dass man einfach weitergemacht hat und nicht dann irgendwie zusammengebrochen ist. Können die natürlich jetzt, sage ich mal, positiv mitnehmen. Allerdings, was ich halt sehe, ist, dass es so wie gegen Köln solche Spiele eben auch gibt. Und das ist eben jetzt die Kunst, den Alltag zu bewältigen. Darauf wird es jetzt ankommen, wie man jetzt gegen Wolfsburg auftritt. Ne? Ob man sozusagen diesen Schwung mitnimmt oder ob man jetzt sozusagen, man denkt, ja, man hat ja den großen Bayern dann den Punkt abgenommen. Das ist eben jetzt die Kunst, dieses Spiel morgen, das wird wahrscheinlich tatsächlich dann bei euch der Gradmesser, wo geht's denn, in welche Richtung geht's dann hin? Und Wolfsburg sehe ich halt auch, das ist halt eine Wundertüte, ne? Mal so. Auf Weghorst muss man sicherlich Acht geben.
Da bin ich auch gespannt, was da passiert. Weghorst bringt ja nur mal mit seinen 1,98 oder 1,96. Auf jeden Fall ist er nicht gerade sehr klein. Bringt dann natürlich auch eine ganz schöne brachiale Gewalt. Also es ist ja schon eine brachiale Naturgewalt. Also wenn so ein 2-Meter-Typ auf dich zuläuft mit dem Ball, Das ist schon schwierig zu handhaben. Ich meine, Werder hat gegen Bayern überraschenderweise halt defensiv gut gestanden, aber es war halt auch wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung. Man hat aber auch wieder einmal einen absoluten Anti-Fußball gespielt. Man hat sich mit einer Fünferkette und davor eine stumpfe Viererkette hinten reingestellt und Sargent ist eigentlich auch noch immer wieder mit reingerückt. Also man hat fast teilweise mit zwei Fünferketten irgendwie versucht zu agieren gegen Bayern. Ob das jetzt das Mittel gegen Wolfsburg ist, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach, dass solche Leute wie Toprak, den muss man wirklich nochmal herausheben, der hat es halt wirklich geschafft, 90 Minuten lang einen wahrscheinlich den besten Stürmer der Welt aktuell, Robert Lewandowski, aus dem Spiel zu halten. Also ich glaube, ich kann mich selten daran erinnern, ein Spiel gegen Bayern oder allgemein ein Spiel von Bayern gesehen zu haben, wo Lewandowski sowas von nicht stattgefunden hat. Das haben Toprak und Groß, der hat das auch teilweise gut, hat auch teilweise den Lewandowski mit übernommen. Das war schon überragend und das war halt eine Mannschaftsleistung. Werder hat sich mit dem Punkt halt dann belohnt, aber wie gesagt, es wäre halt tatsächlich auch mehr drin gewesen. Jetzt heißt es, wie du sagst, den Alltag dann einkehren zu lassen und dann halt zu gucken, was passiert gegen Gegner wie Wolfsburg. Kann man sich da auch wieder hinten reinstellen und sich absolut auf die Konter verlassen oder fange ich jetzt mal langsam an, auch so ein bisschen Art von Fußball zumindest zu zeigen? Das ist halt nicht so einfach.
Genau. Ja, da sind wir am Wochenende schlauer, was dann passieren wird. Also ihr spielt morgen, ja?
Wir spielen morgen 20:30 in Wolfsburg. Schade natürlich, dass jetzt keine Zuschauer aktuell zugelassen sind. Wolfsburg ist immer wunderschön.
Oh, das werde ich wahrscheinlich tatsächlich morgen dann auch angucken, weil mein Bruder ist morgen da und der ist ganz schräg. Der war früher Bayern-Fan und ist jetzt Werder-Sympathisant. Das ist also ganz merkwürdige Kombi. Also ja, aber der wird sich das wahrscheinlich dann werden wir wahrscheinlich mal anschmeißen die Kiste und uns das angucken.
Ja, das ist doch mal eine absolut gute Idee. Dann weißt du auch endlich, was zu sagen.
Ja.
Ja, aber auch hier lasse ich dich nicht mit dem Tipp einfach so von dann ziehen. Was
ja, ist deine ich habe einen Tipp. Ich habe einen Tipp. 1:1. Das ziehen die jetzt bis zu Ende durch.
Ja, ich glaube, Kofeld hat auch schon, das hatte, glaube ich, ich weiß nicht, hatte das der Fums-Podcast oder war das der Deich-Fums-Podcast? Einer der beiden Fums-Podcasts hat das, glaube ich, auch schon hinterfragt, ob Kofeld schon mal versucht hat, durchzurechnen, ob man mit 34:34 Toren und 34 Punkten den Klassenerhalt schaffen kann. Tatsächlich weiß ich es jetzt nicht einzuschätzen.
Aber tatsächlich, glaube ich, ein 1:1 ist durchaus möglich. Also.
Ja, also ich würde auch eher sagen, ein Unentschieden, als dass Werder gewinnt. Wolfsburg ist halt, also ich sehe die Fähre halt auch stärker, als sie sind. Kommt halt auch drauf an, wie sie es wieder schaffen, den Weghorst aus dem Spiel zu halten und alles. Ich glaube, 1:1 ist leider halt wirklich nicht unrealistisch. Das ist halt wirklich so. Also, ja. Ich würde es nicht wundern, wenn es wieder so ausgeht.
Mach doch mal so ein Spiel daraus. Bei jedem 1:1, dann musst du ein trinken ist ein bisschen wenig. Ne? Dann musst du eine Flasche trinken oder so.
Ich glaube, wir machen das einfach anders. Du guckst ja morgen auch das Spiel.
Ja.
Ich gebe dir jetzt einfach mal den Spielernamen Maximilian Eggestein. Jedes Mal, wenn Eggestein gesagt wird, musst du einen kurzen trinken. Und Zwischenstand meldest du mir dann bitte einmal zur Halbzeit.
Ach, meine Güte. Und wenn Wout Weghorst kommt, ja?
Dann muss ich trinken, oder was?
Dann musst du aber was Fieses trinken.
Ja, muss ja aber auch im Haus sein, ne?
Also. Ja, du hast ja nichts Vernünftiges im Haus, stimmt ja. Das ist ja immer ein Problem.
Ja.
Butterbrot hast du nur da, ne?
Nee, es ist schon einiges im Hause, aber sowas ganz Ekelhaftes. Ja, gut. Es gibt was ganz Ekelhaftes, aber ich glaube, den kann man einfach wirklich nicht mehr trinken. Den Erklenzer Urkorn. Es gibt natürlich auch noch andere Urkorn. Ja, ne? Also es gibt nicht nur den Erklenzer Urkorn, es gibt auch noch ganz andere Urkorn. Ja. Aber der Erklenzer Urkorn, der steht bei mir hier tatsächlich in der Vitrine. Vielleicht trinke ich dann auch. Also bei einem Weghorst-Tor trinke ich einen doppelten Erklenzer Urkorn.
Ich glaube, da komme ich schlechter bei weg. Aber mal gucken.
Ja, also wir beide sagen 1:1 bei Wolfsburg-Werder und genau. Du sagst HSV, fassen wir nochmal zusammen. HSV Heinheim, was war jetzt da dein konkreter Tipp? Auch ein 0-0-1-1-2-2.
Ich würde sagen, da habe ich doch 33% 2-1, 1-1, 1-2. Dann sagen wir doch 1-1.
1-1. Also du gehst beides mal mit 1-1. Ich sag klassisches 0-0. Zwei Punkte am Wochenende für Allianz Brisanz.
Ja, wahrscheinlich.
Ist dann so ein unbefriedigendes Wochenende.
Ja, das ist möglich. Vielleicht wird es ja anders und wir können uns nächste Woche freuen und dann haben wir mehr.
Man muss ja sowieso
mal gute Laune.
Man muss ja sowieso mal sagen, generell sind unsere Tipps eigentlich immer irgendwie doch daneben, ne? Also ja, haben völlig, wir einmal völlig. So richtig.
Das hat bescheuert. Voll schlecht.
Okay, dann sage ich jetzt einfach mal, weil es ist ja meistens das Gegenteil eingetreten. Ich sage jetzt einfach mal, Wolfsburg gewinnt 5-0. So.
Okay. Kannst du bei Bet and Win, ne? Oder wie heißt das? Kannst du draufsetzen.
Ja, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt. Wir haben jetzt heute nicht großartig noch was dazu.
Boah, wir haben noch gesabbelt, wie die
Irren. Wir haben gesabbelt, ja, aber es ist ja jetzt nicht großartig an Themen noch was reingeflattert. Ich glaube, uns wurde auch nicht was gezwitschert.
Die sind alle noch, ich weiß nicht wo.
Oh, ich habe eine Benachrichtigung bei Twitter. Vielleicht hat da jemand zugeschlagen wieder.
Ehrlich? Oh, da kommt noch
was. Ah, der hat noch was gefragt. Glaubst du, der HSV holt endlich mal was in Heidenheim?
Das habe ich ja schon beantwortet.
Und Reik fragt, warum geht es in Wolfsburg schon wieder 1-1 aus?
Also, ja, das habe ich auch schon beantwortet.
Es wird nicht 1-1 ausgehen, weil ich habe jetzt offiziell gesagt, Wolfsburg gewinnt 5-0. Es passiert meistens das Gegenteil. Lieber Reik, generell, ab nächste Woche machen wir das so, wir beantworten keine Fragen mehr von dir, solange das Gaffelkölsch nicht hier
ist. Ja, darauf warten wir immer noch. Ja.
Du hattest zwar bei Twitter irgendwas von PN gesagt oder sowas, aber es ist nichts hier. Also.
Ja, ich will ja Biersuppe machen. Biersuppe.
Ja, ich will eigentlich nur das Gaffel trinken. Das würde mir auch
schon. Ja, ich trinke ja kein Bier, also von daher kannst du das trinken. Ich mache da Biersuppe draus.
Dann mach ich Biersuppe. Ja, wollen wir sonst mal kurz über Diego Armando Maradona Franco reden?
Boah,
du hast ja
also ich muss
den noch in deiner Jugend.
Ich habe ihn noch gesehen, aber nicht live, sondern im Fernsehen. Aber 86 WM, das habe ich dann natürlich mitgekriegt, wie er uns dann den Pokal aus den Händen geschossen hat. Das 3-2. Dann habe ich den als Spieler von Neapel so ein bisschen hat man immer mitbekommen. Und es gab ja tatsächlich mal ein Freundschaftsspiel. 1987, gestern hat der HSV es gepostet. Und witzigerweise, ich habe es auch bei Twitter gleich geschrieben. Genau. Sieht man auf dem Foto Mladen Pralihia auf der anderen Seite, also einen der schlechtesten Torhüter oder beziehungsweise den größten Pechvogel, den wir im Kasten hatten, glaube ich, tatsächlich. Und daneben den Weltstar Maradona. 87, da hatte der HSV, glaube ich, 100-jähriges Jubiläum. Und da wurde der Neapel eingeladen und Maradona hat gespielt. Und ich glaube, es ging. Ich glaube, der HSV hat ja gewonnen. Irgendwas war da, 2-1 oder irgendwie sowas. War ein Freundschaftsspiel und da war der Diego nochmal im Volkspark. Und ich habe gerade bei Facebook gesehen, es gab tatsächlich mal auch das Gerücht, er kommt als Spieler zum HSV. Günter Netzer, Günter Netzer hier holt Superstar Diego Maradona zum HSV, 1. April 82. Achso, das war ein April.
Da haben wir dann schon das Problem. Ja, ja, 82, dann, das war ja
Beckenbauer, Diego.
Oder nicht? Dann ist er Beckenbauer.
Ja, da kam der Kaiser dann stattdessen. Ja, auf jeden Fall. Er ist eine Legende. Also, ja, natürlich, Star kann man nicht anders sagen. Nach seiner Karriere ist er durch andere Dinge aufgefallen. Sein Lebenswandel hat das ja tatsächlich, man konnte es ja schon fast erahnen, dass das irgendwann mal passieren könnte und, so in den letzten Jahren ist er dann ja auch irgendwie eher durch andere Dinge aufgefallen und
Also mein schönster Moment mit Diego Maradona war, als er bei der WM, ich weiß jetzt nicht welche, das war 14 oder 18, wie er zugekokst auf den VIP-Tribünen stand und weit und breit die Mittelfinger ausgestreckt hat. Das war schon amüsant. Viel habe ich jetzt nicht von ihm mitbekommen. Natürlich kriegt man die Geschichten der Hand Gottes und seines legendären Sololaufes und sowas.
Ja, das habe ich tatsächlich gesehen damals, die Hand Gottes. Das habe ich im Fernsehen gesehen.
Das kriegt man natürlich alles so dann noch im Nachhinein mit, aber ja, Maradona, einer der größten Fußballlegenden, ist
Rest in Peace. Von uns. Aber wenn wir das schon sagen, ja, wenn wir das sagen, dann müssen wir unbedingt auch sagen, Ruhe in Frieden, Karl Dall.
Ja.
Unbedingt.
Schubidu, heute schütte ich mich zu.
Ja, also das hat mich tatsächlich mehr berührt. Ne? Also mit dem habe ich mehr verbunden. Ja, aber gut, das hat dann nichts mit Fußball zu
es
tun.
Es ist aber, ja aber
man
auch
darf es mal sagen.
So eine Zeit, ja, genau. Es ist ja allgemein einfach jetzt so eine Zeit, wo dann doch noch viele ja, Legenden oder große Namen sich dann von der Weltbühne verabschieden. Beiden natürlich Ruhe in Frieden und ich hoffe mal, dass dass das jetzt mal langsam ein Ende findet, dieses Jahr auch speziell. Ja. Ich glaube, es sind schon genug Leute jetzt von uns gegangen. Ja, jetzt wird es nochmal besonders tief am Ende. Ja, das war's.
Das war's, Allianz okay.
Bilanz. Die neue Folge ist eigentlich jetzt
im Kasten
durchgerattert. Oder wollen wir das jetzt noch ein bisschen ziehen? Nö, eigentlich
nicht. Nö. Ich will jetzt auch noch was tun und ich habe noch zu tun und ich habe noch konspirative Gespräche.
Hei. Ja, dann lasse ich dich mal in deine konspirativen Gespräche rein. Harry, fahr das Band ab.
Mache ich. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Alles klar, dann mache ich mir jetzt meinen Wikinger-Topf mit Reis und dann habe ich nämlich schön was
lecker zu
mampfen.
Guten Appetit.
Danke sehr. Dir viel Spaß bei den konspirativen Gesprächen.
Ja.